Wenn ich an Neville denke, denke ich ans Vergessen.
Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Momente von Neville.
Ja, da fragt ihr euch vielleicht, was sind denn Momente von Neville?
Was ist hier schon wieder los?
Und dann sag ich, das ist unser neues Format, was wir ja schon angeteasert hatten. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge, aber wir hatten das schon mal
in der letzten. In der letzten Folge haben wir es angeteasert, jetzt ist es soweit. Deswegen auch dieses lustige Zitat von Marius, was übrigens wirklich ein Zitat von Marius war, denn er musste einfach ganz spontan beantworten, woran er denkt, wenn er an Neville denkt. Und es war das Vergessen, was erstmal so ein bisschen verwirrend ist, aber Neville vergisst ja tatsächlich einiges. Von daher ist das okay.
Also wir haben uns einen Moment zu 5 verschiedenen Kategorien ausgesucht. Wir wissen, glaube ich, nur von einem. Da haben wir uns ein bisschen abgesprochen, was der andere hat. Die anderen Momente sind auch für uns überraschend, was der andere ausgewählt hat. Und ja, das Konzept haben wir uns so ein bisschen überlegt, weil wir auch gerne nochmal über die Charaktere sprechen wollen würden, die wir schon besprochen haben. Und das Ganze ein bisschen anders unter den Lupe nehmen möchten als sonst. Sonst besprechen wir ja quasi immer alles und jetzt eben nur so Highlights sozusagen.
Genau, und das kommt ja manchmal in den Folgen auch schon durch, wenn wir sagen, oh, das fand ich voll lustig oder die Stelle war mir irgendwie besonders wichtig oder sowas. Und jetzt haben wir uns quasi nochmal für diese 5 Kategorien quasi immer eine Stelle rausgesucht, die uns besonders im Gedächtnis geblieben ist oder die besonders aussagekräftig war.
Ja.
Wollen wir denn schon mal die Kategorien verraten, jetzt im Vorhinein?
Ja, wobei wir vielleicht dazu sagen müssen, dass wahrscheinlich bei den unterschiedlichen Charakteren wir auch unterschiedliche Kategorien wahrscheinlich reinnehmen, weil es ja nicht für jede Charakter Momente gibt, die sinnvoll sind zu besprechen. Das heißt, wir werden es pro Charakter dann ein bisschen anpassen, aber jetzt bei Neville können wir ja auf jeden Fall vorher schon sagen, für was wir uns da entschieden haben, ja.
Genau, und wenn ihr zum Beispiel einen Wunsch habt, zum Beispiel, oh, macht das mal bitte bei, keine Ahnung, Bellatrix Lestrange, dann könnt ihr uns auch gerne schon direkt in den Kommentaren dazu schreiben, was für Momente ihr euch von diesem Charakter wünscht.
Genau.
Bei Neville haben wir uns jetzt entschieden für einen lustigen Moment, einen traurigen, einen heroischen, einen fragwürdigen und einen besonderen Moment.
Yes, und ich bin tatsächlich sehr glücklich darüber, dass wir Neville gemacht haben, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich hatte zu jedem Moment, den wir uns ausgesucht haben, irgendwie 5 verschiedene Ideen. Ich musste sagen, so richtig überlegen.
Ja, und vor allem bei Neville haben wir damals auch noch nicht so richtig in den Büchern nachgelesen. Also die Stellen sind alle nur sehr kurz angeschnitten, wo er vorkommt, schwammig. Wir haben damals noch nicht so richtig intensiv über die Charaktere gesprochen.
Genau.
Ich weiß gar nicht, welche Folge Neville's ist. Die ist auf jeden Fall sau früh gewesen. Deswegen finde ich es richtig cool, dass wir nochmal über ihn sprechen, weil er ist einer meiner Lieblingscharaktere. I love him. Ich fand es aber manchmal wirklich schwierig und bin total gespannt, ob sich unsere Momente auch vielleicht widersprechen. Weil ja ganz oft die lustigen Momente zum Beispiel für Neville nicht so lustig sind.
That is true.
Das fand ich spannend, nämlich nochmal, als ich so drüber nachgedacht habe.
Ja, und bei den anderen Momenten, also lustig ist mir tatsächlich relativ einfach gefallen. Bei den anderen, da bin ich gespannt, weil ich glaube, dass man manche Momente als so oder so einordnen könnte.
Das stimmt.
Und das ist nicht, also nur weil.
Vor allem der besondere Moment, der ist auch.
Ja.
Sehr spannend, finde ich.
Ja, genau. Also ich glaube, man kann da so ein bisschen argumentieren und sagen, also der ist für mich besonders, das ist ja eine persönliche Sache und ist ein sehr persönlicher Podcast und auch nicht sonderlich objektiv oft. Danach hat aber auch keiner gefragt. Nein, aber ich glaube, dass das für uns auch bei diesen ganzen Main Characters, glaube ich, schon dann auch schwierig ist manchmal und eben halt auch so verschieden. Und ich glaube, das macht dieses Konzept aus. Es ist ein bisschen surprising, hatte Würze. Es ist quasi der Latino unter unseren Formaten.
sehr temperamentvoll.
Yes, it is. Und man merkt, wir haben gute Laune und das ist ein toller Vibe hier heute, einfach heute an diesem Abend.
Und was ja auch besonders ist, ich nehme es jetzt einfach mal direkt am Anfang vorweg, ist, dass wir unsere Boys gefragt haben, was die denn so mit Neville verbinden.
Ja.
Und da kamen doch ganz lustige Sachen zusammen, die wir uns beide dann in dem Moment einfach mal schnell notiert haben, um die jetzt mit euch zu teilen, weil die jetzt leider beide keine Zeit hatten, das einzusprechen oder es jetzt auch sehr spontan war und da jetzt kein Mikrofon in der Gegend war. Aber das würden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch wieder so machen, dass wir die Jungs einfach fragen, hey, woran denkst du, wenn du an Neville denkst oder mit was verbindest du ihn oder so?
Genau.
Und da stellen wir euch natürlich auch gerne die Ideen der Jungs vor.
Ganz genau.
Magst du anfangen?
Ja.
Weil Marius hat ja schon sein tolles Zitat am Anfang gemacht.
Ich weiß gar nicht genau, wie ich mit Basti auf die Idee gekommen bin, dass er angefangen hat, einfach über Neville so zu quatschen. Normalerweise redet er nicht so viel über Harry Potter mit mir, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie bei der Vorbereitung kam es dann dazu, da hat er dann als erstes gesagt, Neville hat doch Nagini getötet. So, ja. Ah, und der ist auch ohnmächtig geworden bei den Alraunen. Ich so,
Ah,
und er wird ja auch mal Schulleiter von Hogwarts. Und ich so, interessant. Wo du das? Zeig mir die Quelle.
Er weiß mehr als wir.
Dann hat er, wie Marius, auch dieses Vergessensding da angesprochen. Er meinte, er wusste nicht, woran ihn das Erinnern mich erinnern sollte. Und dann hat er gefragt, er war in Gryffindor, oder? Und ich so, seriously? Das ist eine Frage. Und das ist der beste Fact, den er genannt hat, neben dem Schulleiter. Er hat Muggeleltern. Ja, richtig.
Ach.
Neville Longbottom hat Muggeleltern.
Der berühmte, und weil Voldemort wollte unbedingt die beiden Muggel nämlich umbringen. Ne?
Ja.
Das wissen wir alle.
Hat die auch foltern lassen. Ja, das, so war das.
Ja. Marius, ich weiß nicht, das klang jetzt doch sehr überzeugend. Ich glaube, Marius hat einfach sehr lange die Filme nicht mehr geguckt. Er hat ein bisschen was durcheinander gebracht. Es fing noch gut an. Das Erste, was er meinte, war, Neville ist tollkühn und tollpatschig. Das fand ich ganz guten Wortsmittel sogar.
Ja.
Außerdem ist Neville ja ein guter Plan B, wenn es Harry nicht gegeben hätte.
Mhm.
Und das ist ja schon eine Metaebene, die nicht jeder Filmgucker kennt, ne?
Richtig.
Aber jetzt geht's schon klasse los, nämlich Neville ist ein tapferer Kriegerwolf-Löwe. Er hat das Herz am rechten Fleck. Das fand ich auch ein schönes Wort.
Ja, was der Marius da auspackt.
Genau. Und sein Lieblingsmoment, den habe ich auch herausgehört, das ist, und jetzt halte ich gut fest, er wendet Crucio gegen die Leute an, die seine Eltern in die Psychiatrie gebracht haben.
Okay.
Deswegen rächt er sich an den Carrows. Also er denkt, die Carrows haben Nevilles Eltern in die Psychiatrie gebracht. In Wahrheit, das ist natürlich aber Bellatrix, die seine Eltern ins Mungos gebracht haben. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er Crucio gegen Bellatrix angewendet hatte.
Nee, ich erinnere mich auch nicht daran. Und ich finde aber, ich finde das sehr, sehr spannend, die Idee, die Marius da hatte. Das ist auch sehr detailliert tatsächlich, ne?
Ja, genau. Das ist nur falsch detailliert gewesen. Besonders schön fand ich aber auch, er konnte sich auch an den Moment erinnern, dass Neville Nagini den Kopf abschlägt. Allerdings hatte er nur leider Naginis Namen vergessen. Und er hat gesagt, Zitat, Nagari. Und als ich dann lachen musste und er gecheckt hat, er hat den Namen falsch gesagt, hat er gesagt, weiß doch jeder. Und dann meinte er so, du kannst auch ruhig sagen, dass ich natürlich wusste, dass sie Nigiri heißt.
Ist das jetzt eine Sushi-Roll? Wie passend.
Ja, also ob jetzt Nagari oder Nigiri, aber er kennt sich prima aus. Ne?
Das ist
mit
doch
Namen hat er es ja nicht so. Das wussten wir ja schon bei Schnäbelchen.
Schnäbelchen. Und ich finde, es ist doch gut. Wir haben hier eine ganz alternative Geschichte zu Neville. Mit Muggeleltern und Nagiri.
Ja, und den Carrows, die Nevilles Eltern umgebracht
haben.
Oder gefoltert haben. Ja, klasse.
Wundervoll. Wundervoll.
Dann würde ich sagen, haben wir die Amateure hiermit abgehakt
und
können jetzt an die richtigen Momente kommen.
Ja, und da starten wir natürlich mit dem lustigen Moment.
Genau. Ich finde es witzig, dass du gerade gesagt hast, dir ist da sofort was eingefallen, weil das war der Punkt, bei dem ich am längsten gebraucht habe, weil ich es ganz schwierig fand, was zu finden. Ja. Ich habe als erstes tatsächlich an den Moment gedacht, aber es ist halt ein Filmmoment, deswegen habe ich ihn natürlich jetzt nicht genommen, wo er Harry das Dianthuskraut gibt und dann Harry unter Wasser taucht im vierten Film und er dann nicht wieder auftaucht und er sagt, oh mein Gott, ich habe Harry Potter umgebracht oder so. Ja.
Ja,
das finde ich witzig.
Lustig, ja.
Aber ist natürlich jetzt für diese Folge nicht passend, weil man darüber jetzt nicht so viel sprechen kann.
Man muss dazu sagen, dass ich die Bücher nicht ansatzweise so oft gelesen habe wie du, weshalb ich jetzt nicht 12 Stellen im Kopf habe, wo er pro Buch vorkommt. Deshalb musste ich mich natürlich an die Momente klammern, an die ich mich tatsächlich aktiv gut erinnern konnte. Mhm. Und ja, deshalb ist mir das natürlich schnell gefallen, weil wenn du nicht viel Auswahl hast, dann ich bin jetzt auch nicht jedes Buch durchgegangen. Und ich bin aber sehr zufrieden mit meinem Moment, weil ich den wirklich lustig finde. Und das ist ein Buchmoment.
Dann verrat ihn uns.
Mein lustiger Moment findet statt im 5. Schuljahr. Allgemein findet bei mir viel im 5. Schuljahr statt. Ich weiß auch nicht, warum.
Okay, ist interessant. Ich glaube, bei mir fast gar nichts.
Ja, das ist doch aber gut. Dann haben wir dann umschiffen wir uns gut. Als sie im Hogwarts-Express sitzen, also das goldene Trio und Ginny.
Mhm.
Und was machen sie da? Das muss ich als erstes erzählen natürlich. Sie tauschen Schokofroschkarten und essen Schokofrösche. Den zweiten Teil mit den Schokofrösche essen finde ich wieder ein bisschen bedenklich, weil ich finde nicht, dass man die essen sollte. Aber sie tauschen auch die Schokofroschkarten und das finde ich richtig toll. Aber es geht ja eigentlich darum, dass Neville von seinem Onkel Algie eine Pflanze namens Mimbulus Mimbletonia bekommen hat. Und ich liebe diesen Namen Mimbulus Mimbletonia, weil da Tonia vorkommt.
Ich bin auch so ein kleiner Mimbletonia.
Ja. Und dann magst du auch
vielleicht
noch Pflanzen.
Vielleicht ist das auch die Inspiration, warum ich Pflanzen so gerne mag.
Ja, richtig. Daher kommt es einfach. Du magst Neville, du magst Pflanzen,
auch.
Mimbletonia, das macht total Sinn.
Und manchmal bin ich auch ein bisschen stachelig, wie so ein Kaktus.
Ja, genau. Und diese Pflanze ist ja, wie wir wissen, sehr selten und Neville ist sehr stolz darauf und möchte natürlich auch diese ungewöhnlichen Eigenschaften, die diese Pflanze mit sich bringt, präsentieren und erklärt dann, dass eben diese Pflanze diesen sehr einzigartigen Verteidigungsmechanismus besitzt und natürlich muss er das auch allen zeigen und ich weiß nicht genau, warum er das allen zeigen muss in einem Abteil, weil, also ich glaube, er ist sich vorher nicht so bewusst, was dieser Abwehrmechanismus tatsächlich, also wie doll der sein kann.
Ja, ich glaube, es hat er noch nicht ausprobiert.
Weil als er dann mit seiner Schreibfeder auf die Pflanze tippt, reagiert die nämlich sofort. Überall schießt dieser klebrige, stinkende Saft im Abteil umher. Und das ist ganz lustig, weil Ginny, die gerade noch rechtzeitig schafft, die Arme vors Gesicht zu reißen, sieht aber dann aus, als hätte sie einen grünen Schleimhut auf, was witzig ist. Und Harry hat von Neville in dem Moment davor halt so Trevor auf den Schoß gesetzt bekommen, damit er auf Trevor aufpasst. Und Harry versucht die ganze Zeit irgendwie Trevor in Schach zu halten und bekommt dann halt diesen ganzen Saft ins Gesicht, weil er halt diese Kröte auf dem Schoß hat. Das fand ich auch, ich stelle mir das so lustig vor. Echt.
Es ist eine sehr lustige Szene.
Und Neville ist da auch lustig, weil er sagt so, Entschuldigung, das habe ich noch nie ausprobiert, wusste gar nicht, dass das so, aber macht euch keine Sorgen, Stinksaft ist nicht giftig. Wo ich mir dachte, also giftig ist jetzt gerade auch fast nicht mein Problem, wenn ich hier so voll stinkend sitze. Und es wird noch besser, weil das Ganze gipfelt ja darin, dass auch noch Cho reinkommt, die ja zu Harry will und Harry sitzt dann da in diesem Stinksaft und erst danach macht Ginny Ratzeputz und alles ist wieder sauber.
Ja. Das ist sehr witzig. Ich mag die Szene auch sehr gerne.
Es ist ein rundum witziger Moment. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie das nicht mit in den Filmen genommen haben, weil sie machen so viele komische Slapstick-Momente da rein, die es in den Büchern nicht gibt. Aber die richtig witzigen Momente, die J.K. sich ausgedacht hat, die auch lustig sind, das wäre ja, weiß ich nicht, wie lange hätte diese Szene gedauert? 90 Sekunden insgesamt, wo die da sitzen, er stößt die an, platsch und Cho kommt rein.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, das hätte man schon umsetzen können ohne viel Trara. Was ich aber zu der Szene sagen muss, ist, dass obwohl ja dieses Missgeschick so Neville-typisch ist und er so tollpatschig und hat das alles nicht so im Griff, sind seine Freunde ja irgendwie auch nicht sauer, ne? Also sie lachen auch zusammen.
Ja,
ist ja eher so, dass es für uns als Leser nochmal so Nevilles Tollpatschigkeit, aber auch seine liebevolle, freundschaftliche, ungeschickte Persönlichkeit irgendwie darstellt. Und irgendwie ist das einfach lustig und heiter. Und ich finde, da fängt das fünfte Schuljahr zumindest in einem Moment ganz gut an.
Das stimmt. Und tatsächlich habe ich ja in Spion der Nächte auch nochmal auf diese Szene Bezug genommen, weil Neville das doch, dieser Sarah Grees oder wie die heißt, ne, Kim Grees.
Die heißt Sarah Kim
Grees. Dieser Putzhexe. Ja, genau. Die Putzhexe, der hat er das doch erzählt.
Ach, mit der er ein Date hatte, ne? Ja, ja.
Ja, genau. Auf dem Date hat er es erzählt. Ja, witzig. Ich habe witzigerweise diese Stelle auch aufgeschrieben, aber mich dann letztendlich nicht dafür entschieden.
Mhm.
Gute Wahl. Sehr gute Wahl.
Tell me, was du dir ausgedacht hast.
Ja, ich habe was, wo ich sehr lange überlegt habe, weil ich es doch fragwürdig finde, ob das wirklich lustig ist.
Na toll.
Aber ich persönlich finde es einfach super witzig, weil ich es irgendwie auch so ein bisschen dumm finde.
Weil
und
du auch ein bisschen komisch bist.
Ja, ich kann darüber lachen, aber ich bin ja auch ein Slytherin, also was soll's. es ist zwar wirklich dumm, aber es kommt jetzt wirklich keiner akut zu Schaden. Deswegen fand ich es okay.
Okay.
Und zwar ist es der Moment im sechsten Buch, wo Peeves eine Tür im vierten Stock versperrt, welchen die Gryffindors nutzen, um in den Gemeinschaftsraum zu kommen. Und er lässt dann nur diejenigen durch, die ihre Unterhose anzünden. Und alleine diese Idee finde ich halt schon sauwitzig.
Ja.
Und irgendwie ist es so, Harry und Ron kommen da hin, checken das und für die ist so, es ist gar keine Option. Weißt du, die denken sich so, ach, Peeves ist dumm, so, wir nehmen halt einen anderen Weg und die nehmen dann so eine Abkürzung. Aber Neville kennt entweder diese Abkürzung nicht oder er kommt gar nicht auf die Idee, Peeves zu umgehen, sondern er denkt, er muss das jetzt machen, weil kurze Zeit später kommt er halt in den Gemeinschaftsraum oder in den Schlafsaal und hinterlässt so einen starken Geruch nach angesenktem Stoff und dann sucht er in seinem Koffer auch noch nach einer neuen Unterhose. Also er hat die wirklich angezündet und offenbar ist er an Peeves vorbeigekommen. Ich glaube, es war für Peeves ein Heidenspektakel, ja, weil ich frage mich, wie viele Kinder haben das wohl wirklich gemacht?
Ja, hoffentlich nicht so viele.
In Zweifel war Neville der Einzige und das ist halt auch wieder so ein bisschen doof von ihm, aber irgendwie auch irgendwie schon ein bisschen lustig auch.
Ja, und auch ein bisschen cute, wo man sich so denkt, ach Neville, Neville.
Genau. Und Ron und Harry haben vor allem so voll den Deep Talk, die müssen ihre Unterhaltung auch unterbrechen, weil Neville reinkommt. Und deswegen ist das halt nochmal, es lockert einfach nochmal richtig diese Stimmung so auf, weil es nur so im Nebensatz erwähnt wird, ohne dass die beiden jetzt darüber reden, sondern es ist einfach nur so, dieser Geruch steht im Raum und kaum verlässt Neville das Zimmer, reden sie über ihren deepes Gespräch weiter. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie sich lustig machen würden oder so.
Nein,
ne? Aber das fand ich schon auch irgendwie sehr witzig.
Wobei man dazu sagen muss, dass ich finde, dass gerade Ron und Harry sich selten super lustig über Neville machen.
Das stimmt.
Also im Zweifel, entweder so wie da, jetzt ignorieren sie die Situation einfach weg und fragen nicht mal.
Ja.
Oder sie sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, das kommt natürlich auch oft genug vor, aber es ist ja selten so, dass sie dann da, oder ich kann mich gerade gar nicht an eine Situation erinnern, wo sie dann so echt sagen, so, boah, Neville, ey, du bist so dumm, ey, was stimmt nicht mit dir?
Das
muss man jetzt mal Harry und Ron auch zugute halten, ne?
Das stimmt, ich habe mich dann aber auch noch gefragt und ich glaube, darüber hatten wir in Peeves-Folge auch noch gesprochen, ist es irgendwie von Peeves ein bisschen komisch, dass er möchte, dass Kinder ihre Unterhosen anfackeln? Und deine Vermutung war, dass er einfach nur so ein bisschen die Unterhose so hochzieht und die so ein bisschen anschmörgelt, aber so wie das riecht und dass er eine neue Unterhose braucht, das klingt für mich tatsächlich eher danach, als hätte er da seine Hose ausgezogen und müsste da seine Unterhose anzünden. Oder er hat sie hoffentlich ausgezogen, bevor er sie angezündet hat. Aber dann hätte er die ja irgendwie auch nicht mehr angehabt.
Das
ist doch von Peeves auch eine ganz komische Geschichte, oder?
Peeves feuert die Leute auch an und sagt, sie sollen sich gegenseitig am Korken ziehen.
Am
also.
Korken. Ja, also Peeves ist wirklich unfehlbar, du.
Peeves ist echt schlimm eigentlich auch.
Ja.
Dass der dann noch leben darf. Also man kriegt ihn ja nicht weg, das ist ja das Problem immer. Ja, ich hoffe, dass mein Vorschlag, den ich in Peeves Folge anscheinend gemacht habe, dass er nur so ein bisschen da so rumgezündelt hat, das würde ich Neville wünschen, tatsächlich.
Ich hoffe es auch. Das war doch schon mal ein guter Start. Und direkt wird es traurig, weil der nächste Moment, den wir uns ausgut haben, ist der traurige Moment.
Ja, das nächste Mal sollten wir vielleicht so die Momente irgendwie so ein bisschen besser aneinander abstimmen, damit es nicht so, aha, ja und jetzt heulen wir alle Momente sind, ne?
Aber danach kommt der Heroische, weil dann ist wieder gute Stimmung.
Muss ich mal gucken. Die Stimmung ist nicht so gut, ehrlich gesagt.
Naja, wir sind jetzt erstmal beim Traurigen. Ich habe auch hier tatsächlich mir zwei Momente aufgeschrieben, aber den einen habe ich nicht so richtig ausgearbeitet, weil er auch einfach viel zu kurz ist. Aber es ist mir einfach nochmal bewusst geworden, wie traurig ich das finde, dass als er Luna im 5. Schuljahr kennenlernt und die sich alle so gegenseitig vorstellen, sie ihn fragt, ah, und wer bist du? Da antwortet Neville einfach, ich bin niemand. Und das finde ich voll sad. Das finde ich einfach richtig sad. Und dann sagt Ginny auch so, hey, du bist doch nicht niemand, du bist Neville und so. Aber es ist irgendwie so voll herzzerreißend, finde ich. Aber dann ist die Stelle auch schon vorbei und deswegen kann man die jetzt nicht so gut benutzen. Deswegen habe ich mir noch eine andere traurige und schlimme Stelle rausgesucht.
Ich bin ja mal gespannt, vielleicht haben wir die gleiche.
Ja, ich habe mir die Stelle rausgesucht, in der herauskommt, dass Nevilles Irrwicht Severus Snape ist.
Oh, nein, ich habe eine andere. Aber okay. Ist auch sehr spannend, deine. Ja. Also traurig, spannend.
Es ist ja vor allem auch im Film lustig dargestellt.
Ja.
Ist es ja aber eigentlich gar nicht, weil, und das kriegt man leider im Film ja nicht so wirklich mit, aber im Buch halt, es wundert ja eigentlich nicht, dass Snape der Irrwicht wird, weil er das ganze Schuljahr Neville richtig piesackt und die Schuljahre davor ja auch schon super fies immer zu ihm war. Und gerade in der Stunde vor dieser Irrwicht-Schulstunde hat Snape erst noch alle Schüler um Nevilles Trank versammeln lassen. Mhm. Ja, also der sagt, kommt mal alle her, guckt euch das an. Und ihn irgendwie vor allen Schülern runtergemacht. Er sagt einfach, und das ist ein Zitat, sag mir, Junge, geht eigentlich überhaupt etwas in deinen dicken Schädel rein?
Mhm.
Und ich finde, das ist einfach, das ist so emotionaler Missbrauch. Ja, er beleidigt Neville, er macht sich über ihn lustig, er führt ihn vor. Mhm. Das ist Mobbing, ja. Mhm. Weil die Schüler dadurch ja angeregt werden, mitzulachen, weil es ein Lehrer ist.
Ja.
Es ist ein erwachsener Mann, der irgendwie gegenüber von einem schüchternen Kind, ja, es ist ja kein großmäuliger Junge, wie vielleicht so ein Harry, der auch einfach frech ist oder so, sondern es ist Neville, der sich überhaupt nicht zu wehren weiß, ja.
Mhm.
Und das nur, weil Neville nicht von Voldemort ausgewählt wurde, sondern eben der Sohn von Snapes großer Liebe. Und dafür kann Neville ja nichts.
Nee.
Und Neville begreift ja auch gar nicht, warum Snape ihn so behandelt.
Stimmt.
Und dann, das ist ja nicht alles, sondern Snape verfüttert die Schrumpflösung, die Neville gebraut hat, an Trevor und droht damit, Trevor zu quälen oder zu vergiften, weil er ja davon ausgeht, dass Neville den Trank total verhauen hat. Im letzten Moment hat Hermine Neville ja aber noch geholfen, deswegen passiert das nicht. Aber das weiß Snape nicht, ob der Trank gelungen ist oder nicht, ja. Alle anderen gucken zu. Neville steht da unter größtem Schock, weil er denkt, sein Haustier stirbt gleich. Und ich finde, das ist total dreist und erniedrigend. Und Neville ist auch super nervös und panisch. Ich meine, kein Wunder, dass er sich vor diesem Lehrer fürchtet. Aber davon ist ja nicht genug, weil Snape hat ja auch noch vorher schon schreckliche Dinge zu ihm gesagt und getan. Und ich nenne da jetzt nur ein paar Beispiele, die aber auch schon grenzwertig sind oder auch grenzüberschreitend. Er hat vor Lockhart im Duellierclub Nevilles Fähigkeiten runtergemacht. Ja, auch so von wegen, ja, der sollte das nicht vormachen, der kann gar nichts. Er hat auch nach der Stunde mit den Irrwichten, da steht original im Buch, dass er Neville schlimmer denn je mobbt. Mhm. Ja, da will man sich gar nicht vorstellen, was da noch alles passiert. Und eigentlich jede Zaubertrankstunde, die wir mitbekommen, da macht er sich über Neville lustig und dass er nichts richtig macht. Und zu guter Letzt sagt er zu Lupin in der Stunde, die er dann folgt mit den Irrwichten, kurz davor sagt er, ah, hier mit Neville musst du aufpassen, der kann nichts.
Ja.
Also so, dass alle auch Neville das hören, so als Warnung für Lupin. Und Lupin reagiert dann ja auch komplett richtig zum Glück. Aber wie dreist kann man denn bitte sein, jemanden, der eh schon total am Boden ist, noch weiter zu erniedrigen und ihn bei einem neuen Lehrer, der Neville ja noch gar nicht kennengelernt hat, noch so runterzumachen?
Ja.
Das ist so schwach von Snape.
Das ist ja nicht der einzige schwache Moment, den er hat.
Nee.
Aber so schlimm das vielleicht jetzt klingt, nicht sehr überraschend, dass er so ist. Und das ist natürlich keine Entschuldigung, natürlich, ne?
Nee, das stimmt. Ja, das ist ja das Problem. Aber ich finde aber, trotzdem darf man es nicht vergessen.
Ja, ja, klar. Nein, total.
Trotzdem muss man sich, deswegen habe ich den Moment gewählt, weil ich mir so dachte, das muss man sich einfach nochmal vor Augen halten, was das eigentlich für eine Ungerechtigkeit ist.
Ja.
Und vor allem, wie schlimm musst du Angst vor einem Lehrer haben, dass das dein Irrwicht ist?
Ja,
ich meine, das ist vielleicht bei Neville wirklich auch eine Momentaufnahme und vielleicht in einer anderen Woche, wo das alles vielleicht nicht passiert wäre, wäre das vielleicht anders gelaufen. Aber alleine, dass ein Irrwicht, der deine größte, tiefste Angst zeigt, dass das ein Lehrer ist, mit dem du 24/7, 365 Tage im Jahr unter einem Dach verbringst.
Ja.
Wie schrecklich.
Es ist nicht nur traurig, sondern es ist auch schrecklich, ja.
Och, wirklich schlimm.
Aber das liegt ja auch ein bisschen daran, dass Hogwarts ja auch keinen Kontrollmechanismus hat. Dieser komische Schulrat oder was, wo Malfoy da den Vorsitz hat oder zumindest da mit im Vorstand sitzt, ist ja so richtig unnötig. Der hilft ja einfach gar nicht.
Ja, vor allem würde der Neville nicht helfen in Bezug auf Snape. Richtig. Also das ist ja auch schon völlig irre.
Genau, es gibt da kein neutrales Kontrollorgan in diesem Schulsystem allgemein. Und das ist halt wirklich ein bisschen schwierig. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht nur Neville betrifft, sondern wahllos alle möglichen Schüler. Also ich glaube nicht, dass Snape sich da nur auf den Jahrgang von Harry beschränkt, sondern dass der in jedem Jahrgang da.
Aber Neville hasst er eben ganz klar. Besonders.
Ja, ja, genau.
Aber trotzdem, eben auch dieser Umgang mit Schülern, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Das wird ein Dumbledore wissen, das wird eine McGonagall wissen. Und die handeln ja auch nicht.
Ja, und das ist sehr enttäuschend tatsächlich.
Das wird einfach so akzeptiert. Das ist ganz schlimm, wirklich. Also ich hoffe, dass niemand von euch so eine Erfahrung in der Schule machen muss wie Neville.
Oder egal wo, auch Sportverein oder
ja, oder auch wo, ne? In der Arbeit. Kann ja auch ein Chef sein, der dich so erniedrigt. Also ich finde, das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja.
Das raubt dir auch ganz viel Lebensfreude oder auch Lebensenergie. Ja. Also wie will denn so ein Kind noch motiviert in den Unterricht kommen?
Ja, oder wie willst du motiviert zur Arbeit kommen, wenn das ist das, was dich erwartet, ne?
Das ist ja schon vorprogrammiert, dass du die nächsten Fehler machst.
Ja, genau. Und dann ist das so ein Teufelskreis, ne? Aus der Schule kannst du ja auch nicht einfach weg und wenn du auf den Job angewiesen bist, kannst du auch nicht einfach sagen, ja, okay, leckt's mich am Arsch, ich bin jetzt weg.
Ja.
Das ist wirklich schwierig und ich kann auch total verstehen, dass die wenigsten Menschen das anzeigen. Also jetzt, klar, Mobbing kann man auch anzeigen bei der Polizei, aber dass die aufzeigen, dass sie in so einer Situation sind. Weil Neville meldet sich, also das ist ja quasi dieser Irrwicht, hätte ja eigentlich Lupin ein Hilferuf sein müssen oder ein Warnsignal, aber auch Lupin ignoriert das ja danach dann auch vollkommen weg.
Er kennt Snape und sagt einfach so, yo, so ist er halt, so nach dem Motto. Aber das
toll,
ist
das hilft Devil ja sehr stark,
seine
Ängste zu überwinden.
Ja, genau.
Deshalb, das ist wirklich schwierig. Also die Anzeichen, also es ist ja schon sehr glasklar, es ist ja klar, dass Neville da eigentlich Unterstützung bräuchte und bekommt sie nicht. Aber ja auch von keinem anderen Schüler. Es kriegt ja, also im Film ist es ja wirklich witzig dargestellt. Ne? Alle lachen, gute Stimmung.
Genau.
Dann klettert Snape da so komisch aus dem Schrank raus.
Und es wundert sich auch keiner, dass Snape ist.
Nee, genau.
Ich finde auch, das sollte man auch eigentlich danach nochmal mit einem Schüler aufarbeiten.
Ja.
Dass man sagt, ja, hier, wir haben ja jetzt mitbekommen, dein Irrwicht ist Snape. Wie können wir dich da unterstützen? Was können wir vielleicht machen oder so? Nö. Da wird einfach gesagt, naja.
Aber müsste man das nicht bei sehr vielen Ängsten machen? Also wenn das jetzt eine Schlange ist oder das wie stimmt. bei Ron die Spinne, da würde ich sagen, naja, okay, das ist halt eine krasse Phobie gegen diese Tiere oder Insekten oder Spinnentiere. Was willst du da machen, außer besprechen? Ja, das ist halt eklig, ist ja kacke.
Der Einzige, bei dem es aufgearbeitet wird, ist Harry, natürlich.
Ja, natürlich, klar. Das ist auch the number one of all time.
Diese Angst wird gearbeitet.
Ja, genau. Also und das müsste man ja bei solchen sehr, also ergründbaren Ängsten müsste das ja eigentlich mal besprochen werden, theoretisch.
Ja, da läuft noch einiges nicht richtig.
Ich weiß nicht, was man groß gegen eine Mumie macht.
Oder gegen so eine abgehackte Hand.
Also wie man das aufarbeitet. Auf der anderen Seite können das ja trotzdem auch Traumata sein, die man vielleicht irgendwie mal, also wenn man diese Irrwichtstunde macht, so wie Lupin sie gemacht hat, wenn das so im Lehrplan steht, dann müsste man danach erstmal einen Schulpsychologen einladen. Ja. Damit man einmal kurz abchecken kann, so ob alle noch fit sind. Die meisten erholen sich ja sehr schnell davon. Ne? Die sind ja wahrscheinlich am nächsten Tag schon wieder fit.
Genau.
Aber ich glaube nicht, dass Neville das einfach so runterschlucken kann.
Ja, weil das sind ja verschiedene Arten von Ängsten. Ne? Die sitzen halt sehr tief, die Ängste. Die anderen sind halt eher oberflächlich. Die Sache ist ja, natürlich muss man auch noch dazu sagen, bei Neville, der hat ja wirklich schlimme Dinge in seinem Leben erlebt und mitgemacht und durchlebt wahrscheinlich andere Ängste und Albträume als, sage ich mal, ein Standardschüler, der jetzt irgendwie noch nicht so gekennzeichnet ist vom Leben.
Genau.
Und dann hat er trotzdem noch seinen Lehrer als Irrwicht, ne? Muss man halt trotzdem nochmal dazu sagen.
Ja, aber wenn du einfach nur Ratten super eklig findest und dann läuft da eine Ratte rum, ich glaube, das ist in dem Moment shocking, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das mit so einem Trauma, wie Neville es ja haben muss, er nicht aufwiegen kann. Also Ängste gegen Ängste aufzuwiegen ist immer so ein bisschen schwierig, weil das ja auch sehr subjektiv ist.
Gegen manche Ängste kann man was tun, ja. Ich meine, wenn du eine Spinnenphobie hast, dann kannst du höchstens so eine Spinnentherapie machen, aber es ist jetzt nichts, was sich aktiv und schnell lösen lässt. Aber wenn du Angst vor einem Lehrer hast, weil der dich so misshandelt, dann könnte man dagegen etwas tun.
Könnte man. wenn man denn wollte.
Und dein trauriger Moment?
Ja, meine traurige Szene ist eine sehr bekannte traurige Szene. Sie ist aber so auch nicht im Film zu sehen. Das ist da, als das Trio mit Ginny im St. Mungus ist, um Arthur zu besuchen. Und dabei stoßen sie auf Neville, der wiederum seine Eltern mit seiner Großmutter zusammen besucht. Und wir erfahren ja hier, dass Nevilles Eltern durch Folter mit dem Cruciatus-Fluch von hauptsächlich den Lestranges so schwer gefoltert worden sind, dass sie eben geistig sehr geschädigt sind.
Den Moment habe ich übrigens als besonderen Moment.
Oh ja, okay. Ja, dann müssen wir das vielleicht.
Ist nicht schlimm, wir besprechen das jetzt einfach trotzdem. Ich kann ja vielleicht noch ergänzen, was ich noch mir dazu gedacht habe.
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Und dann habt ihr jetzt schon mal, wisst ihr jetzt schon mal, dass das eben mein besonderer Moment ist.
Er ist ja auch besonders.
Genau.
Aber das ist ja das, was wir am Anfang meinten, dass es nicht immer
genau,
es
kann passieren.
Genau. Ja. Genau, und sie sind ja seit diesem Vorfall eben dauerhaft im St. Mungus untergebracht und nicht mehr in der Lage, sich normal zu verständigen oder ihr früheres Leben zu führen. Also daran ist ja überhaupt nicht zu denken. Und als Neville dann von seinen Schulfreunden entdeckt wird, man merkt, dass es ihm unangenehm ist, weil er hatte ja bisher diesen Teil seines Lebens irgendwie verschwiegen. Und während des Besuchs wird deutlich, dass seine Eltern auch Neville nicht mehr erkennen, was wirklich sehr, sehr traurig ist. Also sie wissen nicht, wen sie da vor sich haben. Trotz diesen Zustands besucht Neville sie regelmäßig und zeigt dadurch ja auch seine tiefe Zuneigung und auch Loyalität. Und das, finde ich, ist ein sehr berührender Moment, als Alice ihm wortlos ein Kaugummipapier überreicht. Aber da sagt Neville nur leise, danke Mama, nimmt die Verpackung, faltet sie dann und steckt sie sich in die Hosentasche. Was man dazu sagen muss, Neville spricht wohl mit seinen Eltern so, wie als wären es normale Menschen. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie mit Händen und Füßen sich behilft, sondern einfach darüber hinwegsieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch seine Geschichten so teilt, als würde es Freunden erzählen. Ne? Also er fängt jetzt nicht an, irgendwie extra für seine Eltern eine besondere Sprache auszupacken. Weil ich sehe doch in dem Verhalten von Neville auch immer noch sehr viel Respekt seinen Eltern auch gegenüber. Und er behandelt ja auch dieses Kaugummipapier eher so wie eine Art Geschenk, eine Aufmerksamkeit und nicht wie jetzt unser eins. Vielleicht denkt sie ja, ist ja doch auch irgendwie Müll, ne? Sondern es ist von seiner Mutter und es bedeutet ihm irgendwas. Es ist auch so, dass Harry, glaube ich, in dem Moment denkt, ich glaube, Neville versucht sich da so ein bisschen zu verteidigen und Harry denkt, naja, das ist wirklich nicht ein Moment, der lustig ist und er hat noch nie was weniger Lustiges gesehen in seinem Leben. Also es ist allen klar, dass das eine schlimme Situation ist und sehr belastend.
Ja, die sind auch alle so ein bisschen in Erklärungsnot, weil natürlich auch keiner weiß, was er dazu sagen soll. Und natürlich, niemand würde Neville da auslachen, aber es ist so ein bisschen die Reaktion, die er erwartet.
Ja, klar. Und das ist aber das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Es gibt nicht so viele Momente, wenn überhaupt ein Moment, wo sie, also bösartig gegenüber Neville sind sie ja eigentlich nie. Also sie könnten ihn vielleicht hin und wieder mal mehr in Schutz nehmen und mehr beweisen, dass sie ja irgendwie auch Freunde sind. Das machen sie jetzt auch nicht zuhauf. Könnte für meinen Geschmack ein bisschen mehr sein. Aber bösartig waren sie ihm gegenüber eigentlich noch nie. Nein. Aber ich kann verstehen, dass Neville in dieser Situation sehr verletzlich ist. Er ist, glaube ich, nicht nur verletzlich, weil es um ihn persönlich geht, sondern eben, weil auch seine Eltern ja so verletzlich und angreifbar sind in dem Moment. Und ich glaube, dass das eher der Fokus ist, warum er sich da versucht, irgendwie zu verteidigen. Ich glaube, es geht da weniger um ihn selbst.
Ja, aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube gar nicht mal, dass es daran liegt, dass er das von den anderen erwarten würde, dass sie lachen, weil, wie du schon gesagt hast, sie machen das ja sonst auch nicht. Sondern ich glaube eher, dass das die Reaktion ist, die Augusta sonst bringt. Dass Augusta belächelt, was Nevilles Eltern noch imstande sind zu tun. Weil Augusta ist diejenige, die sehr gereizt ist, als Alice kommt, die sie nur so tätschelt und sagt so, ja, mein Schatz. Und sie behandelt ihren Sohn und seine Frau wie Kinder.
Ja, genau.
Und nicht wie Erwachsene. Sie nimmt das ja auch nicht ernst. Also sie nimmt dieses Geschenk, was Alice Neville da macht, nicht ernst. Sie sagt, ach, tu's weg hier, ne? Und sie ist sehr herabwürdigend in ihrer Art und Weise. Sie meint es bestimmt nicht böse. Aber ich finde es dann halt für Neville ganz klar, dass er dann denkt, ja okay, so wie Augusta das sieht, ne, das von wegen, ach die, ne, die haben sie nicht mehr alle, die können dir keine richtigen Geschenke machen, ha, was willst du mit dem Papier? das ist für ihn die normale Reaktion. Und deswegen denkt er wahrscheinlich, die anderen würden auch so reagieren. Ja. Weil ihm das halt einfach immer so vorgelegt wird.
Das kann sein.
Und das finde ich ganz schwierig, weil Augusta hingegen Neville dann ja vorwirft, er würde sich schämen. Aber die eigene Schwiegertochter dann so zu behandeln, ist ja nicht fair.
Nee.
Und du hattest ja schon gesagt, Neville ist ja, er behandelt seine Eltern einfach wie das, was sie sind, wie seine Eltern.
Genau.
Und nicht anders. Und das finde ich eben sehr besonders. Und deswegen habe ich den Moment als den besonderen Moment gewählt. Ich glaube auch nicht, dass Neville sich tatsächlich für seine Eltern schämt, sondern meine Vermutung ist einfach, dass er diese Aufmerksamkeit auch einfach nicht will oder dieses Mitleid von seinen Mitschülern. Weil er sieht an Harry am lebenden Beispiel, wie das ist. Alle kennen Harrys Geschichte. Er konnte das gar nicht verschweigen, weil jeder Harrys Geschichte kennt. Und alle bemitleiden ihn. Mhm. Wenn sie ihn das erste Mal sehen, ist es immer so, oh, das ist der und oh, der hat keine Eltern und sowas. Und das braucht Neville nicht und das will er auch nicht. Und er will sich auch nicht für sein Leben rechtfertigen müssen und deswegen erzählt er das wahrscheinlich niemandem. Er hat natürlich auch immer irgendwie das Gefühl vermittelt bekommen, dass er nicht gut genug ist oder nicht so gut, wie seine Eltern es waren. Und er hat nicht deren Talent.
Ja, genau.
Und er kommt nicht an sie ran und kann nicht in ihre Fußstapfen treten. Und vielleicht wagt er es auch deswegen nicht zu erzählen, dass das seine Eltern sind, weil er sonst eine große Bürde auf sich hätte, von denen er denkt, er wäre es nicht, er wäre denen halt nicht gerecht. Später ändert sich das ja noch. Später bekennt er sich ja zu seinen Eltern, ich glaube, weil er eben da auch schon mutiger ist und sich bewusst ist, was er alles schaffen und leisten kann, aber in dem Moment ist es eben noch nicht so.
Ja.
Ich finde es eben deswegen so einen sehr besonderen Moment. Und wir hatten das, glaube ich, schon mal in der Neville-Folge auch schon erzählt, dass J.K. sich ja hat inspirieren lassen an einer Geschichte. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es war. Irgendein Elternteil, Mama oder Papa, hatten Demenz. Und das Kind ist irgendwie, also war natürlich dann schon erwachsen, aber ich weiß auch nicht mehr, ob es Sohn oder Tochter war, hatte früher eben den Eltern immer Süßigkeiten mitgebracht. Und dann als Dank oder vielleicht auch so ein kleines Zeichen des Wiedererkennens hat dann eben dieses Elternteil mit Demenz dann so diese Süßigkeitenpapiere immer als Geschenk zurückgegeben. Und an diese Geschichte ist das dann anscheinend so ein bisschen angelehnt. Und das finde ich irgendwie auch ganz sweet. Was ich übrigens noch bei der Recherche herausgefunden habe, ist, dass J.K. mal erzählt hat, das ist natürlich wieder so ein Interviewmoment nach den Büchern, aber trotzdem fand ich es irgendwie süß, ist, dass Neville nach der Schlacht um Hogwarts direkt ins Mungos gereist ist, um seinen Eltern alles zu erzählen. Und dass Alice Longbottom ein Wort in dieser Nacht gesprochen hat. Sie hat gesagt, stolz.
Aha.
Und ich hatte schon ein bisschen Pipi in den Augen, als ich das gelesen habe.
Ja, das stimmt, das ist wirklich cute.
Das fand ich irgendwie so richtig süß.
Das stimmt. Ja, ich habe da auch noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Also jetzt nicht über den Moment, aber über den Moment allgemein. Und es ist ja schon so, dass Neville alles so mit sich selbst ja mehr oder weniger aufmacht. Also auf seine Großmutter müssen wir jetzt, können wir nicht bauen. Es fragt aber ja auch niemand aktiv danach. Also wir kennen jetzt keine Situation, in der Harry mal von seinem ganzen anderen Quatsch da, ist ja nicht jeder Plan, den Harry da macht, toll. Und verdient auch nicht immer so viel Aufmerksamkeit. Und dann denke ich mir so, man hätte doch einfach auch mal nachfragen können. Man muss ja nicht wie die Axt im Wald da, und was mit deinen Eltern eigentlich los? Weil Harry ja selber in dieser Situation ist, keine Eltern zu haben. Und da findet man bestimmt eine Ebene, auf der man sich hätte unterhalten können. Ich meine, du gehst ja auch nicht, als Neville, gehst du ja nicht zu den Leuten hin und sagst, ach ja, übrigens, ich wollte euch nochmal eben erzählen, meine Eltern sind im Sack Mungos, weil das und das passiert ist. Also es wäre vielleicht schön gewesen, wenn du dir mit jemandem den Schlafraum teilst. Ne? Das ist ja jetzt auch schon im fünften Schuljahr. Ne? Die sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen.
Mhm.
In diesen 5 Jahren hätte man ja vielleicht mal auf die Idee kommen können, da mal einfach einen Moment zu fassen, auch mal nachzufragen. Das hat aber keiner getan.
Ja, weil es ist ja kein Geheimnis, dass Neville bei seiner Oma wohnt und aufgewachsen ist.
Ja, genau. Da könnte man doch mal ehrliches Interesse haben, oder?
Genau. Ja, und Harry erfährt es ja schon im Jahr davor.
Ja, genau.
Er erfährt es ja schon im vierten Jahr. Dumbledore bittet ihn ja, nichts zu sagen. Und das finde ich ja auch sehr gut von Harry, dass er da sehr diskret ist und es auch nicht direkt an seine Freunde weiterleitet oder aber auch nicht Neville ausquetscht, so aus Neugierde oder so. Sondern er behält das für sich, aber ihm fällt halt in dem Moment auch selbst ein, stimmt, ich habe Neville nie gefragt, warum er bei seiner Oma wohnt.
Ja, genau.
Und das ist halt irgendwie auch sehr, sehr erschütternd.
Ja, es tut ja auch kein anderer, ne? Es weiß ja auch keiner. Ich finde allerdings, man muss festhalten, dass Neville, obwohl er ja doch auch einige Schwächen hat, ja emotional, was seine Eltern angeht, extrem gefestigt und super reif ist. Und ja, das für einen 15-Jährigen zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen. Ich meine, jetzt ist er natürlich aber auch die Jahre davor schon immer da gewesen. Ne? Wir wissen es jetzt, weil wir jetzt ihn als 15-Jährigen dort erleben. Aber er war ja die Jahre davor auch ja, schon immer da. Ja,
er kennt es gar nicht anders.
Ja, genau. Und aber an manche Zustände kann man sich ja nicht gewöhnen. Und dann ist es, je älter man wird und mehr realisiert, wird es ja vielleicht sogar schlimmer als besser. Und das finde ich ziemlich beeindruckend, wie Neville das dann doch unterm Strich so wegsteckt. Ich bin einfach extrem traurig und enttäuscht für Neville wegen seiner Großmutter, weil man da hätte emotionalen Support herholen können.
Ich glaube vor allem, dass das erste Schuljahr besonders schlimm war für Neville, weil, wie gesagt, er kannte es nicht anders. Vorher hatte er auch nicht Kontakt zu so vielen anderen Zaubererfamilien oder zu den Kindern zumindest. Und dann im ersten Schuljahr kriegt er das mit am Gleis. Alle werden von ihren Eltern gebracht. Seine Eltern können nicht kommen. Weihnachten fahren alle nach Hause zu ihren Eltern. Und er ist bei seiner Oma und dann fährt er wahrscheinlich auch ins Mungus. Aber es ist halt für ihn wirklich einfach nochmal so ein Gegensatz zu dem, was er von den anderen mitbekommt, ja?
Ja.
Die anderen erzählen immer von ihren Eltern und alles. Und er kann da halt einfach nicht mitreden.
Nee.
Voll schlimm.
Das ist mega schlimm.
Aber wie du schon gesagt hast, er ist da wirklich sehr, sehr stark im Umgang mit. Es passt ja jetzt zu unserem nächsten Moment.
Und schon sind wir beim heroischen Moment. Und da habe ich mir auch sehr schwer getan, tatsächlich.
Ja, ich auch.
So ein bisschen Ausschlussverfahren
Das
gemacht.
War auch das, wo wir uns abgesprochen haben, weil es fand ich so schwierig. Da wollte ich auf gar keinen Fall das Gleiche haben.
Ich weiß nicht, wusstest du, welchen Moment ich genommen habe? Habe ich dir das überhaupt gesagt?
Ja.
Nein, du hast mir nur deinen gesagt. Und dann habe ich gesagt, Stimmt. Den hatte ich auch, aber den hatte ich woanders.
Ach so, ja.
Ich hatte da einige stehen. Leider habe ich die alle gelöscht. Ich weiß gar nicht genau, warum.
Ich habe sie alle noch hier stehen.
Nee, und ich hätte das mal lassen sollen. Aber ich habe die alle gelöscht, die Momente, die ich auch noch hatte. Also ich habe mich jetzt schlussendlich für den Moment in der Mysteriumsabteilung entschieden, wo er auf Bellatrix Lestrange trifft. Zu dem Zeitpunkt haben ja alle vorher schon relativ viel gekämpft. Ne? Die mussten sich da ja durchkämpfen durch die verschiedenen Abteilungen und haben ja auch ganz schön was einstecken müssen, unter anderem eben auch Neville. Und da ist es natürlich jetzt auch nicht der optimale Zeitpunkt, um auf Bellatrix Lestrange zu treffen. Denn sie verhöhnt ihn ja auch sofort, indem sie dann sagt, dass sie bereits das Vergnügen mit seinen Eltern hatte. Und da finde ich ihn ziemlich schlagfertig. Nicht, was er sagt, sondern wie er es sagt. Und er schreit ihr nämlich entgegen, dass er das schon weiß. Also er erkennt sie und sie weiß eben auch, wer er ist, weil Lucius plänkelt vorher noch so ein bisschen Longbottom-Gedöns hin und sie weiß, also Bellatrix weiß natürlich, was sie getan hat. Und eigentlich müsste er ziemlich am Ende mit seinen Kräften sein, eben durch diesen Kampf. Das ging vorher ja schon super schnell hin und her und es war ja auch ein bisschen wie so eine Hetzjagd. Und er knickt da eben nicht ein, sondern er kämpft ja sogar gegen die Ganzkörperklammer, mit der er da gefangen ist, an.
Ja.
Sodass ein anderer Todesser noch ruft, dass man Neville doch mal endlich schocken soll, weil er eben so rumzappelt. Und durch diese Rumzappelei fällt er dann ja auch ziemlich hart auf den Boden. Bellatrix findet die Situation ziemlich super, weil sie scheint sehr entzückt und vibrierte vor Erregung. Also Bellatrix findet das mega gut, so wie es ist. Sie sagt dann ja auch noch sowas, nein, lasst uns schauen, wie lange Longbottom es aushält, bis er so bricht wie seine Eltern.
Ja, sie foltert ihn doch auch.
Ja,
ne?
Das kommt dann, genau.
Ich glaube, sie wendet Kruzio
an. Ja, klar.
Ach so.
Also er kann ja kaum sprechen, aber irgendwie schafft er es schon, sich mit Harry zu verständigen. Und er sagt die ganze Zeit so, gib ihnen die Prophezeiung nicht. Also er ist da ganz klar. Also er sagt da nicht so, ach Mann, befreit mich, sondern gib sie ihm nicht, Harry. Und dann benutzt, wie du gerade gesagt hast, Bellatrix nämlich den Zauberstab und foltert ihn mit Crucio. Neville schreit vor Schmerz und in dieser Ganzkörperklammer ist es, glaube ich, noch mal schlimmer.
Ja, er hat doch auch noch diese blutende Nase. Hatte der nicht irgendwie auch noch die Nase gebrochen? Und deswegen kann der irgendwie auch nicht mehr richtig sprechen. Doch, ich glaube, das ist, weil er dieses Blut irgendwie im Gesicht hat. Und deswegen kann er auch nicht richtig sprechen und alles. Also ihm wurde schon einfach sau viel angetan und trotzdem weiß er sich zu wehren, ja.
Und ich finde diese Szene besonders intensiv für Neville, weil er eben direkt mit Bellatrix konfrontiert wird, weil, ich meine, klar, er wusste immer, wer sie ist und ne, dass sie in Azkaban ist, aber wenn du der Person in die Augen schaust, die eben deine Familie so zerstört hat, ich glaube, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Schmerz, den du dann empfindest, als wenn du vorher einfach nur wusstest, wer diese Person ist. Ich glaube, jetzt ist natürlich Bellatrix auch mega das Monster. Ja, da empfindet man ja auch null Mitleid und auch niemals was Gutes. Aber es ist ja auch schon so, ich hatte das irgendwo gelesen, ich habe das mal in meinen Worten zusammengefasst, das ist ja dann eher so ein Moment, in dem quasi sein inneres Trauma, was er die ganze Zeit mit sich trägt, auf diese äußere Realität, also Bellatrix Lestrange trifft und er bleibt immer noch standhaft. Und eigentlich, also ich glaube, dass die meisten Menschen würden bei so vielem emotionalen Schmerz auch einfach wegklappen. Also da wäre der Crucio doch fast nix gegen diesen, das, was in deinem Kopf vorgehen muss in diesem Moment. Und obwohl Neville ja körperlich und wahrscheinlich auch magisch auch Bellatrix am Ende ja eigentlich unterlegen sein sollte, ist er da halt einfach, klar, gibt er da nicht auf und das ist halt einfach eine Szene, die eben seine auch seine außerordentliche Tapferkeit und auch seinen Mut beweist, weshalb Gryffindor einfach das richtige Haus für ihn ist. Und ich hatte irgendwo auch noch, bei Fragwürdig hatte ich nämlich den Moment noch vorher aufgeschrieben, weil er ja unbedingt nach Hufflepuff wollte, weil er meinte, er wäre nicht gut genug für Gryffindor. Und spätestens jetzt würde ich auch mal sagen, wissen wir aber, Gryffindor war die richtige Wahl. Ich glaube, da tritt er nicht nur für sich selbst ein, im Gegenteil, sondern für seine Eltern und auch für seine Freunde, weil er ja eigentlich auch sagen könnte, boah, jetzt gib mir doch die Prophezeiung, ich brauche hier meine Ruhe. Aber ne, er ist ja auch für diese größere Sache, tritt er an.
Ja, er weiß ja gar nicht, was die Prophezeiung für eine Bedeutung letztendlich hat. Aber er weiß halt, die Todesser wollen es und er will nicht, dass die Todesser das bekommen, was sie wollen. Und das Krasse ist ja auch, also kurze Zeit vorher war ja erst dieser Massenausbruch und da ist eben Bellatrix Lestrange mit den anderen, die dafür verurteilt wurden, seine Eltern so schlimm gefoltert zu haben. Die sind da geflohen. Und das ist ja eine Zeit, die vorher schon auch im Buch beschrieben wird, dass es da Neville nicht gut geht, dass es ihn sehr mitnimmt. Und das ist ja auch logisch, weil er eben mit den Namen etwas anfangen kann. So ein Harry hat Bellatrix Lestrange Namen vorher noch nie gehört. So der, also doch schon aus der Erinnerung im Denkarium. Aber er hat natürlich jetzt nicht so die Verbindungen zu den Todessern wie manch anderer. Aber Neville hat eben diese Angst und er weiß, was das für Menschen sind. Und zu dem Zeitpunkt ist vielleicht ja auch inzwischen Bellatrix Lestrange sein Irrwicht, weil er eben diese Frau kennt als das, was sie ist. Und dann ihr wirklich zu begegnen und sich trotzdem ihr in den Weg zu stellen und das auszuhalten, was sie ihm antut, das ist ja auch nochmal was ganz, ganz Besonderes.
Das finde ich auch eindeutig. Und es ist ja auch für mich zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt im 5. Schuljahr, auch ein ultra wichtiger Schritt in seiner persönlichen Entwicklung zu diesem mutigen Anführer, den er ja dann zu dem er ja dann auch gerade im letzten Schuljahr geworden ist. Und ich habe mich deshalb bewusst für diese Szene entschieden, weil ich nochmal darauf hinweisen wollte auch, wie grausam und sadistisch Bellatrix Lestrange ist und dass sie eben mit Absicht Menschen genau da trifft, wo es am schmerzhaftesten ist. Ne?
Ja, also sie provoziert ihn ja auch total.
Ja, ja, und genau. So, ne? Und da möchte ich einfach nochmal versuchen, allen die Augen zu öffnen, die immer sagen, Bellatrix ist so toll, Bellatrix ist so cool. Nein, es gibt keinen Grund, diese Frau für irgendwas zu feiern. Also wir können nicht sagen, wir finden Neville toll und im gleichen Atemzug nennen wir Bellatrix Lestrange. Wenn wir sagen, aus magischen Gründen, weil Bellatrix eine tolle Zauber, also eine tolle Hexe ist, weil die tolle Sachen kann, da lasse ich vielleicht so magisch vielleicht noch mit mir reden. Aber das, wie ihr Kopf funktioniert und was sie anrichten will, und das ist ja nur destruktiv. Da gibt es ja nichts, was irgendwie sinnvoll ist und konstruktiv. Ja. Wir werden noch mal über sie sprechen. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil wir das so doch immer wieder lesen. Wir haben auch Snape schon genannt. Es gibt nicht so viele Momente, wo, und bei Bellatrix sogar gar keinen, wo man sagt so, wow. Und wenn wir können, also alle, die Neville toll finden, können mir jetzt nicht erzählen, dass sie auch Bellatrix gut finden. Dann kann ich das leider nicht ernst nehmen. Es tut mir sehr leid, da so klare Worte zu finden, aber es ist im Moment nicht die Zeit, in der wir versuchen, rassistische, diskriminierende, sadistische, merkwürdige Menschen zu supporten und selbst wenn sie fiktiv sind. Weil ich finde, so ein bisschen Werte sind auch in fiktiven Welten, also vertrete ich ja trotzdem.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Ja, und deshalb habe ich mich auch nochmal dafür entschieden, weil es doch ein sehr krasser Moment ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie du schon gesagt hast, ist das ja eine Stelle, wo Neville sich auf jeden Fall schon entwickelt hat. Yes. Wo man spätestens auf jeden Fall weiß, der ist saumutig und überhaupt nicht mehr dieser schüchterne kleine Junge, bei dem alles schief geht. Deswegen habe ich mich absichtlich für einen ganz anderen Moment entschieden. Und zwar für seinen ersten richtigen, mutigen Moment. Und das ist natürlich im ersten Schuljahr. Und im Vergleich zu deiner Szene natürlich nicht vergleichbar heroisch. Denn das Trio will sich ja gerade aus dem Gemeinschaftsraum schleichen, als Neville das mitbekommt. Und er hat dort ja nicht gelauert oder sowas, sondern er hat einfach nur Trevor einfangen müssen, der mal wieder geflüchtet ist. Und das heißt, genau in diesem Moment entscheidet er sich, etwas sehr Mutiges zu tun. Also es war nichts Geplantes, sondern er hat einfach in dem Moment gehört, oh, die haben was im Schilde. Er durchblickt das und stellt sich ihnen in den Weg. Also er merkt, sie lügen ihn an, weil die drei tun dann so und wollen ihn abwimmeln. Aber die sind natürlich auch nicht besonders geschickt dabei. Und Neville möchte aber partout nicht, dass die drei sich rausschleichen, weil er noch genau weiß, wie schlimm es letztes Mal für sie geendet hat. Da haben die nämlich alle so viele Punkte verloren und mussten nachsitzen. Mhm. Und er will eben, dass Gryffindor nicht noch mehr Punkte verliert und dass sie auch Ärger bekommen. Und obwohl Harry ihn dann auch so abwinkt und auch so ein bisschen blöd darstellen lässt, weil er behauptet, Neville, ja, du verstehst das nicht und so und das ist wichtig. Und da könnte Neville eigentlich sagen, okay, ihr werdet schon recht haben, du bist der tolle, berühmte Harry Potter. Aber Neville entwickelt jetzt so erst recht einen starken Willen und er will sie einfach nicht durchlassen. Und dann springt er sogar vor das Porträt und geht in so eine Kampfposition und sagt, ja, dann prügelt mich doch weg und so. Und Ron sagt dann, er soll kein Idiot sein. Und das festigt Nevilles Meinung dann noch mehr, weil er sich dann durch auch wieder getriggert fühlt. Und er sagt dann, nenn mich nicht Idiot und so. Und ja, schließlich haben die drei ihm ja auch gesagt, er soll sich wehren. Ja. Er meint natürlich eigentlich gegenüber Draco. Aber er macht das natürlich jetzt trotzdem. Und dabei ist es ihm auch egal, wer was Falsches macht, ob das jetzt ein Slytherin ist oder eben seine Freunde. Dann hebt er auch die Fäuste, also er ist wirklich bereit, sich zu prügeln. Dabei ist es ja auch logisch, dass er alleine gegen die drei gar keine Chance hat. Und Hermine zückt dann ja auch einfach ihren Zauberstab und wirkt eine Ganzkörperklammer gegen ihn, sodass er zusammenklappt und zu Boden fällt. Und ich finde, das ist eben doch ein sehr heroischer und mutiger Moment, weil Neville eigentlich hier noch eben dieser schüchterne Junge ist, ohne Selbstbewusstsein. Ja, später in der Szene, wo du es beschrieben hast oder auch wenn er die DA wieder aufleben lässt, als Snape Schulleiter ist oder auch als er Nagini tötet, da ist er selbstverständlich ein mutiger Gryffindor.
Klar.
Ja, da ist er auch nicht mehr dieser tollpatschige Erstklässler, der nichts gebacken bekommt. Aber hier ist er es eben noch. Und hier ist es das allererste Mal, dass er Mut beweist. Und dann auch noch gegenüber den Freunden. Das ist ja noch mal viel schwieriger als gegenüber Leuten, die dich eh nur ärgern und dir Böses wollen. Und das wiederholt sich dann ja auch mehrmals. Also in deiner Szene, wo er sich Bellatrix in den Weg stellt, da ist es ja quasi genau das Gleiche. Auch da steht er für das Gute ein, auch da steht er für seine Werte ein. Auch später bei Voldemort, als er ihn überreden will, auf seine Seite zu kommen, da passiert ja genau das Gleiche wieder. Er stellt sich in den Weg, er sagt, nein, das geht so nicht und ich mach da nicht mit. Und das ist quasi so das erste Mal, dass er diesen Schritt geht.
Und ich finde das gut, dass wir das auch quasi die frühen Anfänge nehmen und dann, da sehen wir auch diese Entwicklung, die er macht.
Genau.
Ja, also erst schafft er es, sich seinen Freunden in den Weg zu stellen und später einer Bellatrix Lestrange und sogar letztendlich auch einem Voldemort. Und das ist natürlich, das ist eine krasse Entwicklung. Das traut sich auch nicht jeder, ne? Also nicht mal Lucius Malfoy, der hat ja nichts gegen Voldemort auszusetzen.
Der traut sich sowieso gar nichts so. Ja, ich habe zwei Momente bei fragwürdig und ich muss mich jetzt irgendwie notgedrungen entscheiden und ich entscheide mich für meinen ersten Gedanken, den ich hatte. Das erste, woran ich dachte, was wirklich sehr fragwürdig ist in Nevilles Leben, ist nämlich die erste Besenflugstunde in Hogwarts. Wir wissen, Neville war noch nie auf einem Besen. Er ist natürlich da, aber auch nicht der Einzige. Und Madame Hooch gibt zwar irgendwie so Anweisungen,
ja,
aber sie unternimmt ja irgendwie selbst keine Schutzmaßnahmen. Nee. Und sie erklärt auch überhaupt nicht, was man überhaupt auf dem Besen machen soll, wenn man mal oben auf dem Besen sitzt und auch dann in der Luft ist. Also sie sagt so, ja, bei drei stoßen wir uns alle ab. Ja,
und dann?
Aber dann, was dann zu tun ist, sagt sie gar nicht. Und sie sagt auch nicht, wie man wieder runterkommt. Sie zählt dann und dann eine Zahl zu früh geht Neville in die Luft. Und das ist jetzt schlimm, weil kurz darauf wären alle hochgeflogen. Alle Schüler, alle Erstklässler. Ja, also da hat sie doch null Kontrolle. Aber jetzt will sie, dass er zurückkommt, als hätte er jetzt eine ganz schlimme Regel gebrochen. Das finde ich schon irgendwie ganz schlimm.
Das ist auch wieder so ganz komisch. Also die
Logik.
Ja.
Also wo ist da die Logik? Und dann sagt sie auch nur, komm zurück, Junge, oder komm wieder auf den Boden, wo ich mir denke, ja, aber wie denn? Dann muss sie doch sagen, okay, du musst den Besenstiel nach vorne kippen oder was
verlager
weiß ich, was
dein
dazu
Gewicht.
Tun, wir wissen es ja.
Oder streichel
das
den
ja nicht,
Besen.
Weil sie hat es ja nicht erklärt.
Nee, genau.
Sie hat überhaupt nicht verraten, wie man wieder runterkommt.
Und sie ruft es ihm ja auch überhaupt nicht zu, während er oben ist. Er könnte dann, könnte dann ja sagen, so, und jetzt machst du das. Oder lass dich fallen.
Sie sagt einfach nur, komm zurück.
Ich habe hier Magie, ein Sicherheitsnetz.
Ja.
Lass, fall einfach runter, der Besen kommt zurück.
Neville verliert natürlich die Kontrolle, er schießt in die Luft und zwar an die 7 Meter,
ja,
das ist schon
ist
ganz schön hoch. Und Madame Hooch tut weiterhin nichts. Ja, und dann fällt er auch schon runter, also es ist nicht so wie im Film, wo er ewig in der Luft herumwirbelt und hin und her geschleudert wird und dann an dieser Fackel da hängen bleibt und runterfällt. Nee, sie hatte wenig Zeit etwas zu tun, das gebe ich zu, aber trotzdem hätte sie irgendwie selbst auf den Besen steigen, sie hätte ihm Tipps zurufen können, sie hätte etwas zaubern können, damit er weich landet, entweder halt irgendwie eine Matratze oder sie hätte auch Arresto Momentum oder so machen können.
Arresto
Nö, tut sie alles nicht.
Momentum.
Genau. Neville bricht sich dann das Handgelenk,
ja,
was natürlich unter Zauberern nicht so dramatisch ist, aber dennoch hätte man das einfach leicht vermeiden können, finde ich.
Das ist total vermeidbar gewesen.
Und das ist auch total traumatisch wieder für ihn, weil er wieder als der einzige Vollidiot da steht und dann auch noch die Stunde für alle versaut, weil die wird ja dann quasi abgebrochen.
Und Harry zum Beispiel fällt 12.000 Mal vom Besen und wird ständig von irgendwie Hermine, Dumbledore gerettet.
Ja.
Kann doch nicht sein, dass die Hooch das nicht kann, als Quidditch-Schiedsrichterin.
Ganz komisch. Ja, und ich finde auch, Neville hat jetzt eigentlich auch nichts falsch gemacht, außer sich halt ein bisschen zu früh abgestoßen aus Nervosität.
Ach, komm.
Aber theoretisch fände ich das auch gar nicht so schlimm, weil sie hätte auch einfach sagen können, ihr 5 seid zuerst dran, dann kommt ihr wieder runter, dann seid ihr 5 dran, weil dann hätte sie ja auch einen Blick auf alle gehabt.
Ja. Ja, und vielleicht braucht man auch 1, 2 Leute mehr bei einer ersten Besenflugstunde. Das könnten ja Vertrauensschüler machen.
Oder es gibt ja auch Leute, die schon mal auf dem Besen saßen. Dann hätte sie ja sagen können, wer ist denn schon mal zu Hause geflogen? Ihr könnt das ja einmal zeigen oder so. Nö. Alle gleichzeitig in die Luft. Und dann nur, weil Neville ein bisschen zu früh hochfliegt, ist das super dramatisch. Und sie macht ja auch, dass er so panisch wird.
Ja klar, weil sie ja auch, also da ja auch nicht eingreift, so dass man ihr glaubt, dass sie weiß, was da jetzt als nächstes passiert. Es kann ja auch nicht sein, dass Neville der erste Schüler von ihr ist, der so unkontrolliert in die Höhe
der
steigt.
Zu früh
das abstimmt. Kann ja nicht sein.
Ja.
Das muss doch schon, das muss doch eigentlich jede Flugstunde mal immer mal wieder passieren. Nur weil die jetzt einmal auf dem Besen saßen alle. Oder mehr oder weniger auch nicht, ne? Heißt es ja nicht, dass die nächste Flugstunde funktioniert wie aus dem FF und die spielen schon alle Quidditch. Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
Der arme Junge, wirklich. Dass ein Besen nicht sein Irrwicht ist.
Ja, da weiß ich auch nicht. Was ist hier los? Wechselt minütlich der Irrwicht von Neville. Je nachdem, woran er gerade denkt. Mein fragwürdiger Moment geht auch weniger von Neville aus tatsächlich, sondern er ist da ja nur drin verwickelt. In Nevilles 4. Schuljahr lehrt Moody alias Junior ja im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste die unverzeihlichen Flüche, weil natürlich Moody sich nicht an Lehrpläne hält, die es eventuell ja auch gar nicht gibt und keiner kontrolliert die Lehrinhalte, die er so lehrt. Also da ist auch schon wieder so.
Nein, wir wissen, es gibt keine Kontrolle.
Auch kurz wieder so ein bisschen schwierig.
Mhm.
Natürlich hat er da keine moralischen Bedenken, diese unverzeihlichen Flüche im Unterricht zu besprechen. Dass das traumatisch für den einen oder anderen sein könnte, das ist ihm natürlich auch egal. Und Moody lässt sich dann im Unterricht die verschiedenen Flüche von den Schülern nennen und demonstriert die dann danach. Und Neville ist so mutig und nennt sogar den Cruciatus-Fluch, also er meldet sich auch aktiv. Also Harry zum Beispiel ist ganz überrascht. Er sagt das auch ganz leise, aber sehr deutlich, also man kann es sofort verstehen, er nuschelt nicht. Genau, als Moody dann eben den Cruciatus-Fluch auf der Spinne da anwendet, dann falten sich auch die Beine der Spinne über ihrem Körper zusammen und sie rollt sich eben auf dem Rücken hin und her und allen im Raum ist quasi klar, wenn die Spinne eine Stimme hätte, dann hätte sie geschrien. Und das ist für Neville natürlich super schlimm und wirklich fragwürdig, diese ganze Situation. Neville hat dabei die Hände so an die Tischplatte geklammert und die Knöchel treten so weiß hervor und er hat auch ganz weit aufgerissene Augen, die von Grauen erfüllt sind. Und das fällt sogar Harry auf. Und dann muss es schon schlimm sein. Genau, also Neville ist in dieser Situation einfach sichtbar erschüttert. Das bekommen alle mit. Er ist ganz blass und sein Gesicht verzieht sich vor Schmerz quasi. Er kann das ja, also er fühlt das ja wahrscheinlich einfach anders als andere. Und auch Hermine bemerkt dann Nevilles Reaktion und versucht, Moody irgendwie davon abzubringen und dass er diese Vorführung einfach beendet. Aber ja, zu diesem Zeitpunkt ist es für Neville natürlich schon noch zu spät. Also
ja, das Trauma wurde auferlebt. Genau. Und wahrscheinlich hat er ja auch zum ersten Mal Crucio gesehen.
Das
also
haben die meisten wahrscheinlich zum ersten Mal da gesehen.
Warum
ne?
auch? Ja, eben. Klar.
Und für ihn ist es insofern natürlich anders traumatisch als für andere, weil er so diesen Schmerz, den seine Eltern erlitten haben, einfach nochmal visuell dargestellt bekommen hat. Und das ist ja auch was ganz...
Also das Trauma wird richtig aufgeweckt.
Ja, und das ist ja auch eine ganz andere Situation. Jetzt ist das im vierten Schuljahr, ein Jahr später sieht er das ja dann auch und bemerkt es sogar am eigenen Körper. Aber es ist ja was ganz anderes, wenn du vorher noch keine Vorstellung davon hattest und es auch nicht aus einer Situation herauskommt, wie jetzt in diesem Kampf in der Mysteriumsabteilung, wo natürlich, wenn du gegen Todesser kämpft, da wird er sich klar gewesen sein, dass das passieren kann. Aber er sitzt ja erstmal nichtsahnend in einem normalen Kurs Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und jetzt wurde vorher schon die ganze Zeit erzählt, dass Moody so cool ist. Ne? Also gerade auch Fred und George sagen sowas davor. Das Gespräch war, glaube ich, so, ja, Moody ist so toll und so cool und so krass. Und dann erwartest du ja nicht, dass du aus dieser Stunde rausgehst und dein ganzes Schicksal liegt quasi vor dir erneut in Scherben.
Ja, und das Perfide ist ja auch noch, das weiß Neville natürlich nicht, aber wir als Leser wissen das im Nachhinein, dass derjenige, der Nevilles Eltern gefoltert hat mit diesem Fluch, derjenige ist, der ihn gerade vorführt an dieser Spinne.
Ja, genau.
Das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Es ist so dermaßen geschmacklos von Crouch, also von Barty, dass er das vor Neville, also nee, mir fehlen die Worte dafür.
Ja. Und er weiß es ja. Er kennt Longbottom, er kennt den Namen, er weiß darum, also es ist volle Absicht und
ekelhaft einfach nur.
Total. Also, dass Neville da nicht schon mal wieder einfach nur zusammenbricht, ist einfach nur ein Wunder. Aber auch das ist wieder ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu dem, was er am Ende ist. Auch wenn es schlimm ist. Ja. Und auch irgendwie echt kacke, weil Neville irgendwie den schmerzhaftesten Weg für eine Charakterentwicklung hatte, ja? Also du hast dann so also Draco oder so, oder da passiert einfach die ganze Zeit überhaupt nichts. Es bleibt alles auf dem gleichen Stand. Ich meine, es ist ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es bleibt alles auf dem gleichen Stand. Und Neville muss so viel einstecken und ist am Ende
immer noch mal eine Schippe drauf,
und wächst daran so krass, ich weiß nicht. Das ist schon crazy.
Ja, jeder andere würde vielleicht noch eher noch kleiner werden und noch mehr in sich zusammensinken, weil man das ja auch alles gar nicht mehr aushalten kann. Und er hingegen, er zieht daraus halt Kraft für sich und Mut vor allem. Genau. Und das ist wirklich beeindruckend.
Genau. Und deshalb fand ich auch fragwürdig eben diese Szene, wo er wo er nach Hufflepuff geschickt worden wollte. Da fand ich es schon fragwürdig, wie, ich schneide das nur kurz an, wie schlecht seine Familie ihn vorbereitet hat auf das, was kommt und wie wenig sie ihn ermutigt haben, also bis zuhin gar nicht, dass er die ganze Zeit denkt, obwohl seine Eltern in Gryffindor waren, dass er denkt, dass er es nicht schafft. Also das ist doch wirklich, das ist auch traurig tatsächlich.
Ja, das Problem ist, dass seine ganze Familie seine Eltern so auf ein Podest stellt und sagt, die waren so toll, die waren so krass, das waren so gute Zauberer und guck, was denen passiert ist und du musst die in Ehren halten und bla. Und der Druck für ihn steigt halt so, dem kannst du gar nicht gerecht werden. Weil im Nachhinein natürlich auch niemals jemand ein schlechtes Wort über Frank oder Alice verlieren würde. Weil man einfach nicht schlecht über Menschen spricht, denen das passiert ist. Und du natürlich in erster Linie erstmal die ganzen positiven und mutigen und starken Dinge siehst. Und deswegen sind einfach Alice und Frank in der Familie Longbottom einfach die krassesten überhaupt. Und da kannst du ja gar nichts an Neville Stelle für tun, um da reinzupassen in diese Familie. Und das bricht ihn natürlich erstmal als Kind.
Natürlich, aber wenn es eine verantwortungsbewusste Familie gewesen wäre, hätte man dagegen anwirken können.
Ja, natürlich. Die sind in die falsche Richtung damit gegangen. Es ist natürlich gut, wenn sie die Eltern in Ehren halten, aber man muss natürlich auch einem Kind die Chance geben, das eigene Leben zu entwickeln und nicht zu erwarten, dass er genauso ist wie seine Eltern. Das ist ja gar nicht möglich. Ich nutze jetzt einfach die Gunst der Stunde. Ich mogel jetzt einfach noch meinen zweiten fragwürdigen Moment in ganz kurzer Zusammenfassung noch rein. Ich habe mir nämlich auch noch überlegt, was ich sehr fragwürdig finde, war die Stelle, wo Neville die Passwörter vergisst in seinem dritten Schuljahr und die krasse Strafe, die er dafür bekommt. Es ist ja natürlich nicht besonders schlau von Neville, dass er sich da die Passwörter alle geben lässt von Sir Cadogan und sie sich auf einen Zettel schreiben lässt, weil er sie halt immer vergisst. Aber für gewöhnlich hat er den Zettel ja im Schlafsaal. Also er trägt den ja eigentlich nicht mit sich rum, weil als Krummbein den Zettel klaut für Sirius, da liegt der im Schlafsaal und Neville verliert den Zettel nirgendwo aktiv. Also es ist ja nicht seine Schuld. Und wer soll ahnen, dass jemand die Passwörter aus dem Schlafsaal stiehlt? Weil da sind natürlich nur Gryffindors drin und die kennen ja die Passwörter. Also grundsätzlich ist es nicht Nevilles fehlendes Sicherheitskonzept, was hier schuld ist, ja. Aber alle denken natürlich, Neville hat das achtlos rumliegen lassen, weil er eben immer so tollpatschig ist. Dabei ist es, finde ich, viel fragwürdiger, warum Sir Cadogan überhaupt die Passwörter der nächsten Woche verrät, wenn noch gerade alle Sicherheitsmaßnahmen besonders wichtig sind, weil eben ein vermeintlicher Massenmörder rumläuft. Krummbein gibt den Zettel ja an Sirius weiter, der natürlich an Ketzer eigentlich rankommen will. Und als er dann aber in den Schlafsaal kommt, da ist es natürlich besonders erschreckend für alle, weil er ja mit einem Messer dasteht und Ron das ja bemerkt. Und als dann herauskommt, dass er die Passwörter auch hatte, um reinzukommen, da ist McGonagall natürlich stinksauer. Und dennoch traut sich Neville vor allen noch zuzugeben, dass er es war, der sich die Passwörter hat geben lassen. Dabei finde ich, ist es doch gar nicht mehr relevant.
Ja.
Weil der Schock, dass Sirius da war, ist für alle Schrecken genug. Ich glaube nicht, dass Neville diesen Fehler nochmal gemacht hätte. Eine normale Reaktion wäre doch auch irgendwie gewesen, natürlich irgendwo ein Tadel, wenn man davon ausgeht, dass er es verloren hat, aber eben auch mal ein Lösungsansatz, ja. Der arme Junge kann sich die Passwörter nie merken und das aktuelle Passwort, was er nicht wusste, war Metzengerstein. Das ist übrigens eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Ich musste das googeln, ich wusste das nicht. Wieso sollte man sich das merken, ja? Also kann man nicht einfach auch einfachere Passwörter nehmen? Weil später, als es Mimbulus Mimbletonia ist, das Passwort, da kann Neville sich das sehr wohl merken. Und da könnte man ihm doch einfach auch mal entgegenkommen und irgendwie sagen, du darfst dir jetzt mal ein Passwort aussuchen und was Sir Cadogan nimmt oder so, ja? Aber nee, das geht natürlich nicht. Dabei leidet er ja schon seit Jahren darunter. Aber Neville ist natürlich jetzt erstmal unten durch, weil der Junge, der ist ja eh schon Außenseiter, der ist so ein Loser, der wird eh ständig nur belächelt. Der wird dadurch dann einfach noch unbeliebter. Und sowas, sage ich immer, hätte es bei den Hufflepuffs einfach nicht gegeben.
Mhm.
Und er bekommt nicht nur Hogsmeade-Verbot, was auch immer das mit den Passwörtern zu tun hat, weil damit wird er einfach noch mehr isoliert, als er es sowieso schon ist. Er bekommt zusätzlich auch noch eine Strafarbeit. Und das finde ich am schlimmsten, keiner darf ihm mehr die Passwörter verraten.
Ja, das ist das Allerschlimmste. Ja.
Weil ist das natürlich eine logische Konsequenz, weil er würde natürlich absichtlich zu Sirius Black gehen und ihm die Passwörter ins Ohr flüstern, wenn er sie wüsste, klar, ja. Also ich meine, hallo, geht's noch? Und deswegen muss er jetzt immer abends vor dem Porträt warten, bis ihn jemand mit reinnimmt. Während alle Angst haben, dass Sirius Black zurückkehrt in den Schlafsaal oder in den Gemeinschaftsraum, kommt der nicht mal rein, um sich da irgendwie Schutz zu suchen. Stell dir vor, der würde Sirius auf dem Flur begegnen. Hallo, geht's noch?
Das ist tatsächlich ziemlich fragwürdig.
Ja, und um das nochmal zu toppen, schickt ihm dann auch noch seine Oma einen Heuler. Sie wirft ihm nämlich vor, dass er Schande über die ganze Familie gebracht hat.
Das ist ja totaler Unsinn.
Was hat denn jetzt schon wieder die Familie damit zu tun? Das ist alles so völlig übertrieben. Und diese Strafen, die haben überhaupt nichts damit zu tun, was Neville angestellt hat. Also ich finde das ganz schlimm.
Ja.
Okay, ich habe mich, glaube ich, abgeregt und wäre bereit für deinen besonderen Moment.
Mein besonderer Moment ist auch einer der letzten Momente von Neville. Nicht, weil er danach stirbt, sondern im Buch. Es geht nämlich um die Schlacht von Hogwarts, als Neville Voldemort gegenübersteht. Und du hattest das vorhin schon mal angeschnitten. Zu dem Zeitpunkt glaubt man ja, dass Harry schon tot ist. Voldemort will seine Macht demonstrieren und versucht eben, die Verbleibenden, die noch im Schloss quasi sind, irgendwie zu brechen und auf seine Seite zu ziehen oder wie auch immer. Er macht halt so ein Voldemort-Ding. Und Voldemort bietet Neville die Möglichkeit an, auf seine Seite zu kommen, also sich den Todessern anzuschließen. Natürlich hebt Voldemort noch Nevilles Reinblütigkeit hervor. Das ist natürlich für Voldemort super wichtig. Und die Neville aber, wie wir wissen, nicht egaler sein könnte. Voldemort hebt auch hervor, dass Neville ja sehr mutig ist und von edlem Blut und dass er eben einen guten Todesser abgeben könnte. Ich zitiere jetzt einmal kurz Neville, was er da sagt. Er sagt nämlich, bei euch mache ich erst mit, wenn die Hölle gefriert. Und schreit dann Dumbledores Armee. Und ich finde, das ist ein Seis. Ganz besonderer Moment und auch nicht zwingend, also klar ist das auch heroisch, aber ich finde, das ist vor allem ein sehr besonderer Moment, weil Neville ja jetzt wirklich ganz lange unterschätzt worden ist und die ganze Zeit wurde er als dieser tollpatschige Junge dargestellt, der eben sich aber in Harrys Abwesenheit und obwohl schon alles irgendwie verloren schien, so klar für diese gute Seite positioniert hat und das ohne auch nur eine Sekunde zu zögern und in Angesicht zu Voldemort und seinen ganzen Todessern. Und es ist ja nicht nur im Angesicht von Voldemort und den Todessern, sondern auch im, das spricht ja nur für diesen, dass er dem Tod gegenübersteht, ne? Weil wir wissen, Voldemort fackelt auch nicht lange und wenn es nicht Voldemort macht, haben wir da noch genügend Todesser. Voldemort steht da ja quasi auch für einen möglichen Tod und dem steht er gegenüber und er zögert da trotzdem nicht und ruft dann auch noch Dumbledores Armee. Ja, also das ist so crazy, finde ich. Ja. Die Ablehnung von Voldemorts Angebot zeigt einfach, dass der Widerstand gegen das Böse nicht gebrochen werden kann. Also zumindest nicht in diesen elementaren Menschen. Ne? Das ist ja auch Harry unter anderem, es ist aber auch Neville. Ne? Also ich meine, die sind immer da und sind immer auf dieser einen Seite positioniert. Da gibt es keinen Hin- und Her-Wanken. Und was noch viel wichtiger in diesem Moment ist, dass Neville den Hexen und Zauberern, die noch auf der Hogwarts-Seite stehen, eben Mut und Hoffnung schenkt. Obwohl ich ja, wie ich schon sagte, alles verloren ist eigentlich. Weil Harry ist tot und Voldemort scheint jetzt das Schloss zu überrennen. Es gibt einen Moment vorher, wo sich Neville und Harry unterhalten. Und da sagt Neville nämlich zu Harry, der Punkt ist, es hilft, wenn Leute sich gegen die wehren. Es gibt allen Hoffnung. Das ist mir früher immer aufgefallen, wenn du das getan hast, Harry. Also Neville gibt quasi damit auch so ein bisschen zu, dass Harry auch ein Vorbild für ihn war und agiert wie Harry.
Ja, voll schön.
Und das in diesem, gerade in diesem letzten Moment, wo wir vielleicht auch noch glauben, dass Harry auch tot ist. Also das ist doch irgendwie, das ist doch ein ziemlich crazy Moment und auch sehr besonders. Und es ist einfach irgendwie so ein bisschen ein Gänsehautmoment. Als ich es nochmal nachgelesen habe, also ich glaube, als ich die Bücher zum letzten Mal gesehen habe, habe ich das nicht so analysiert, wie wir das jetzt machen. Ja, ich habe das so gelesen und ich fand das spannend und dann habe ich weitergelesen und dann war der Moment weg. Aber jetzt liest du das einfach nochmal mit ganz anderen Augen und du denkst so, boah, wow, Neville, das ist so krass einfach.
Ja, und weißt du, was das Krasse auch ist? Neben Neville stehen quasi die Weasleys, da steht ein Kingsley, da steht eine Minerva, da sind noch Persönlichkeiten, die am Leben sind und von denen wagt es ja keiner was zu sagen, sondern es ist ausgerechnet Neville, von dem man es ja überhaupt nicht erwarten würde, dass er ausgerechnet derjenige ist, der sich da in den Weg stellt, der auch nochmal Dumbledores Namen nennt und quasi die Seite ganz klar positioniert und nochmal ganz klar sagt, für was die hier kämpfen und für wen. Und deswegen ist es wirklich super besonders.
Genau, und da habe ich jetzt noch so ein paar Schlussworte. Weil Neville ja als dieser schüchterne, unsicherer Junge, den lernen wir so kennen, er wird immer unterschätzt und er kämpft gegen seine ganzen Unsicherheiten und seine ganzen Probleme. Und durch die Jahre hindurch hat er ja Mut, Stärke und auch Entschlossenheit gewonnen. Und in diesem Moment tritt er ja aus Harrys Schatten raus. Weil ich meine, Harry hat über alle möglichen Leute seinen Schatten gelegt, durch seine, der berühmte Harry Potter, um das jetzt mal flachsig zu sagen. Aber er tritt aus Harrys Schatten hervor und zeigt, dass er ebenfalls bereit ist, sein Leben für das Richtige zu riskieren. Und außerdem möchte ich auch nochmal betonen, dass Neville hiermit auch seine moralische Stärke beweist, ne? Und eben nicht abweicht, keinen Zentimeter. Und obwohl er ja hätte raus sein können aus diesem ganzen Kampf und sagen können, ja, okay, Voldemort, mach ich mal bei dir mit, das ist bestimmt auch cool. Er widersteht dieser krassen Manipulation durch Voldemort und bleibt eben seinen Überzeugungen treu. Das finde ich immer gut. Für mich ist das quasi der Höhepunkt seiner Entwicklung. Und so verrückt, wie das auch klingt, was ich jetzt sage, habe auch kurz überlegt, ob ich es vielleicht auch nicht sage, aber ich finde schon, ich bin sehr stolz auf Neville in diesem Moment. Ich weiß auch nicht, ob man auf eine fiktive Person wirklich aktiv stolz sein kann.
Ja, klar.
Aber ich finde schon, und das sollten meine abschließenden Worte zu Neville sein, dass ich sehr stolz auf ihn bin. Und ich habe zwischendurch eventuell mal kurz ein bisschen so Tränen in den Augen gehabt. Also nicht jetzt beim Sprechen, aber so beim Vorbereiten.
Ja, ich verstehe das voll. Ich auch, ja. Es passt auch sehr gut zu meinen abschließenden Worten tatsächlich, weil das, was du gesagt hast, ist ein perfektes Beispiel dafür, nämlich wer es nicht geschafft hat, dem zu widerstehen, sondern eben die Seiten gewechselt hat und schwach geworden ist, weil er dachte, es ist der leichtere Weg. Das war nämlich Peter Pettigrew. Und ich finde, Peter Pettigrew ist so ein bisschen der Gegenpart von Neville. Ja? Mhm. Also James, Sirius und Lupin sind quasi Harry, Ron und Hermine. Drei Freunde, die durch dick und dünn gehen. Einer ist vielleicht gut in Quidditch, einer ist ein bisschen speziell und der andere besonders intelligent oder so. Und dann sind da eben noch Peter und Neville. Aber Neville ist all das, was Peter nicht ist. Er ist loyal, er ist willensstark, er ist mutig und vor allem er steht hinter seinen Freunden und hinter den richtigen Werten. Und ich finde immer, das Schlimme ist, dass es Menschen im Internet gibt, die sagen, naja, Hermine hatte McGonagall als Irrwicht und keiner verurteilt McGonagall deswegen. Oder Flitwick hat im Unterricht auch mal mit Trevor experimentiert und hat ihn gefährdet und Neville braucht eine dickere Haut, er ist zu sensibel. Aber dann denke ich mir immer so, bitte was? Da diskutiere ich auch einfach nicht drüber, weil das, was Snape macht, ist nicht nur ein krasser Machtmissbrauch seiner Autorität als Lehrer, sondern auch einfach, dass er auf eine ganz persönliche Art und Weise mobbt. Crab und Goyles Tränke zum Beispiel sind jedes Mal komplett daneben, aber er führt sie nicht so vor wie Neville. Ja. Und er macht das, weil er was gegen Neville persönlich hat und nicht, weil Neville so eine dünne Haut hat. Ja? Es ist ja nicht nur unpädagogisch, sondern einfach nur total krank, wenn ein erwachsener Mann denkt, er müsse sich mit einem 11- bis 17-jährigen Jungen anlegen. Weil das ist ja nicht nur ein Jahr, wo das passiert, sondern mehrere. Mhm. Weil das ist kein gerechtes Gegenüberstellen oder kein gerechtes Miteinander. Und das ist ja wohl klar. Und deswegen finde ich das immer ganz schlimm, wie man dann Neville die Schuld geben kann an dem, was ihm passiert. Weil man ist kein Opfer, weil man ein Opfer ist, sondern man ist ein Opfer, weil es Täter gibt. Und die Täter sind diejenigen, die sich falsch verhalten und nicht das Opfer. Und deswegen, finde ich, gibt es da auch einfach keine Diskussion bei Neville, sondern das, was ihm angetan wurde, hat ihm zum Glück dazu verholfen zu werden, was er später ist, nämlich dieser mutige Junge. Ja. Aber das hätte auch wirklich in die Hose gehen können.
Total. Ach. Wir haben so locker flocker angefangen, Antonia, und jetzt sind wir bei so schweren Themen wieder gelandet.
Ja, voll deep.
Ja, aber deep es ist Talk einfach.
Und, aber ich fand's richtig gut.
Ja, ich habe mich so gefreut, über Neville zu sprechen.
Das hat richtig gut getan.
Eine richtig gute Idee.
Es war auch notwendig mal wieder. Wir haben viel zu lange nicht mehr über Neville gesprochen.
Ja, es gab aber auch keine.
Man sollte häufiger über Neville sprechen.
Es gab keine Momente mehr, wo wir hätten so solche Momente auspacken können. Deshalb ist dieses Format einfach sinnig.
Das stimmt. Hat euch irgendein Moment gefehlt, den wir auf jeden Fall hätten noch besprechen müssen? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn wir da irgendwas vergessen haben.
Dann müssen wir da vielleicht nochmal genauer hinschauen und vielleicht ergibt sich ein paar zwei. Ja. Weiß ich nicht, wir haben noch viele Charaktere vor uns, was Momente von angeht. Dieses neue Format. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass wir das fortführen können, weil das würde mich sehr freuen.
Auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock drauf.
Ja. Ja.
Die heutige Eulenpost kommt von Spotify und Milou hat uns geschrieben. Wow, richtig coole Folge. Das war, glaube ich, auf die Azkaban-Folge bezogen. Ich finde euch richtig cool. Ihr wisst so viel über Harry Potter und die Wizarding World. Eure Folgen sind immer sehr unterhaltsam und auch diese ist wieder richtig cool. Die Pflanzen-Updates sind immer lustig und die Schokotratsch-Folgen auch. Ich habe eine Frage. Woher wissen Fred und George, wie der Zauberspruch für die Karte des Rumtreibers ist? Macht weiter so. Liebste Grüße, Milou.
Danke für deine lieben Worte, liebe Milou. Tatsächlich habe ich darauf keine wirkliche Antwort. Vielleicht haben die einfach nur ausprobiert.
Haben sie, ziemlich sicher.
Was funktionieren könnte. Oder es ist so, dass wenn du die ja falsch benutzt, die Karte, wenn du die falsch öffnen willst, dann antwortet die ja vielleicht so flapsig wie bei Snape. Vielleicht haben die dann, sind die immer mehr durch Ausprobieren mit in Kommunikation mit der Karte gekommen und irgendwann hat es dann gepasst.
Ja, und ich glaube auch einfach, dass die Rumtreiber, also die Erinnerung der Rumtreiber oder das, was in dieser Karte noch von denen drin steckt, dass die ja gemerkt haben, was Fred und George für welche sind und dass die dann vielleicht auch bereitwilliger sich geöffnet haben, um ja auch irgendwie dieses Erbe weiterleben zu lassen, weil wozu sollten die also erstellen, nur um, dass sie dann irgendwie in der Ecke vergammelt, sondern die hatten ja vielleicht gehofft, dass noch ein paar andere Rumtreiber Nutzen davon haben und dann haben die originalen Rumtreiber das vielleicht auch so ein bisschen zugelassen, dass sie das herausfinden. Aber ich glaube auch einfach, dass sie, die sind nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Ich glaube, die haben einfach die ganze Zeit ausprobiert und rumprobiert, weil sie es schon geahnt haben, dass da noch was dahinter steckt. Und irgendwann hat es halt geklappt.
Genau. Die sind ja auch schlau, ne? Gerade was sowas angeht. Da sind die ja auch, da macht ihnen, glaube ich, so schnell keiner was vor.
Nee, ich glaube auch. Ja, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, schreibt uns weiterhin so viele fleißige, lustige, interessante Kommentare und schaut auch gerne mal in unseren Merch-Shop vorbei. Da wird sich nämlich auch bald noch was ändern und es kommen ein paar coole neue Sachen dazu.
Genau.
Also haltet die Ohren auf. Nee, die Augen meinte ich eigentlich.
Ja. Nein, die Ohren und die Augen. Also die Ohren im Sinne von ihr müsst uns hören und die Augen, was wir sonst so noch posten.
So ist es. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder bei einer neuen Folge Schokotratsch. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Hallo, nee, wie geht es nochmal? Ach, hi, ich bin...
Ja, hallo. Ich
bin voll verwirrt. Oder steckt man sich so seinen Zauberstab in die Hose und lässt da so ein Feuerwerk entstehen?
Nein. Ach, oh mein Gott. Das klang
sehr falsch, was ich gesagt habe.
Gar nicht dran gedacht.
Nein, ja, bitte. Das kommt nicht in die Folge.
Ganz neunjährigen zuhören, checken nichts.
Ah, ihr habt nichts gehört. So. Ja.
Erfrischend.
Tell me lies. Ich hab auch hier. Okay.
Ich hab nämlich jetzt. Also anhand meiner Argumentation bemerkt man den
heroischen.
Den heroischen Moment. Einer Bella.
Ja. Okay. Welche nehme ich denn dann? Oh, aber die andere finde ich auch richtig krass.
Zu guter Letzt möchte ich nämlich meinen besonderen Moment präsentieren. Es ist einer der letzten. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Und.
Ja, ich muss noch mal kurz suchen.
Such schneller. Ich weiß nicht, wo das herkam. Aber ich will eine Cola trinken. Vielleicht ist das meine Ich will eine Cola trinken Stimme. Okay, Schluss jetzt.